Meere, Wälder, Klima, Wasser, Tier- und Pflanzenarten, all dies will er schützen und erhalten. Achim Steiner, der oberste Umweltschützer der Vereinigten Nationen. Ernannt noch von Kofi Annan, kämpft er seit 7 Jahren als Exekutivdirektor des UNO-Umweltprogramms UNEP gegen Klimawandel, Dürren und steigende Wasserpegel und für eine grüne Wirtschaft. Der Mahner mit Sitz in Kenias Hauptstadt Nairobi hält heute am 8. Naturkongress in Basel eine Rede über strategische Allianzen für eine nachhaltige Entwicklung. Urs Sigrist hat ihn dort getroffen.
Das Tagesgespräch.
Achim Steiner, Sie sind als oberster Umweltschützer auf der ganzen Welt unterwegs. Aber ich möchte dort beginnen, wo Sie wohnen, in Kenia. Dort ist das erste Problem die Armut, das zweite wahrscheinlich die Korruption, das dritte dann wieder die Armut. Wo steht da die Umwelt?
Ich würde es anders charakterisieren, denn viele in der Schweiz kennen erst einmal Kenia als ein Naturparadies. Es ist ein Land, das als zweiten Wirtschaftsfaktor den Tourismus hat und damit ist erst einmal klar, dass dieses Land sehr vieles schützt und auch bewahrt, dass die internationale Tourismusindustrie von Europa, Amerika und Asien nach Afrika bringt. Das heißt, das Bild Kenias ist nicht nur ein negatives, sondern natürlich, es gibt Armut. Das ist eine große Herausforderung für die Regierung, für das Land. Aber gerade das natürliche Kapital dieses Landes, die Wildnis, die Küstenzonen, die Wälder, die Flüsse, all dieses sind ein Bestandteil der Wirtschaftsstruktur dieses Landes. Und gerade da hat Kenia in den letzten Jahren mit seiner grünen Entwicklungspolitik und grünen Energiepolitik sehr wichtige neue Akzente gesetzt, nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent.
Bleiben wir bei diesem touristischen Aspekt, möchte ich Sie schnell fragen, Achim Steiner, wenn Sie an den Kilimandscharo denken, der ja gerade im Grenzgebiet dann liegt, auch von Kenia, auch ein touristischer Anziehungspunkt ist, denken Sie dann, sehen Sie dann den Berg oder denken Sie sofort an den schmelzenden Gletscher da oben?
Ich glaube, heute muss man an den schmelzenden Gletscher denken, denn er ist in der Tat dabei zu verschwinden. Und das ist auch ein Phänomen, das einem täglich vor Augen hält, dass Umweltveränderungen stattfinden, dass sie von großer Konsequenz sind. Und es ist ja nicht nur der Gletscher als solcher, sondern mit diesem Gletscher verbunden ist ein ganzer hydrologischer Zyklus, eine ganze Wasserwirtschaft, die die Landwirtschaft versorgt, die Flüsse mit Wasser versorgt, die auch der Wildnis ermöglicht, dort zu florieren. Und diese Veränderungen haben grundlegende Konsequenzen für Menschen und für die Wirtschaft auch eines Landes wie Kenia oder Tansanias.
Und Safaris ist ein weiterer touristischer Anziehungspunkt. Da denken Sie sofort ans Artensterben.
Ich denke erst einmal daran, wie viel Afrika heute schon getan hat, um erst einmal Natur zu erhalten. Viele wissen heute nicht, dass die Länder Afrikas zum Teil die größten Prozentsätze haben des Landes, das unter Naturschutz gestellt worden ist, mit Nationalparks und Naturschutzgebieten bewirtschaftet wird, und zwar im Sinne des Erhaltes von Ökologie und Artenvielfalt. Aber natürlich haben wir auch gerade in Afrika im Augenblick eine enorme Krise bei der Wilderei. Nashörner, Elefanten, Elfenbein sind fast wie der Drogenhandel inzwischen einer kriminellen Mafia ausgesetzt, die den Weltmarkt nutzt und damit natürlich auch die Artenvielfalt auf dem Kontinent Afrikas enorm bedroht.
Ist man da weitergekommen aus Ihrer Sicht?
Leider nicht. Wir erleben gerade wieder eine Zunahme der Wilderei. Das hat zum Teil mit natürlich auch Armut zu tun, aber es hat vor allem immer noch mit einem wirtschaftlichen Magnetfaktor zu tun, dass nämlich sehr viel Geld durch diesen illegalen Handel, denn wir müssen immer berücksichtigen, es geht ja um den illegalen Handel, der mit der Wilderei assoziiert ist, einfach sehr große Summen Geld im Spiel sind. Und das ist vor allem mit den asiatischen Märkten im Augenblick ein absoluter Anziehungsfaktor für diese illegale Wilderei.
Was beschäftigt denn eigentlich den obersten Umweltschützer der UNO mehr? Ist es dieser Artenschutz oder ist es der Klimawandel, wenn wir jetzt diese beiden Themen mal aufgreifen?
Wissen Sie, aus meiner Vergangenheit, ich war ja einmal Generaldirektor der Weltnaturschutzunion, die in Glan in der Schweiz ihren Hauptsitz hat, und dort war der Fokus meiner Aufgabe natürlich mehr auf sozusagen den grünen Themen im Sinne von Artenschutz und Ökosystemen. Seitdem ich Exekutivdirektor von UNEP bin, hat Klimawandel, Chemikalien eine viel größere Rolle eingenommen, aber der größte Schritt der letzten Jahre war, und das ist ja auch zum Kern der Arbeit von UNEP geworden, nämlich das Zusammenführen dieser Themen. Es geht um nachhaltige Entwicklung und es geht auch darum, die sogenannte Green Economy, die grüne Wirtschaftsform und den Übergang dahin zu ermöglichen. Denn wir können die planetarischen Herausforderungen von heute nicht mehr nur mit einem Artenschutz, jede Art für sich selbst, einem neuen Klimaabkommen alleine lösen. Wir müssen den Übergang von einer Wirtschaftspolitik des 19. und 20. Jahrhunderts schaffen, indem wir Natur letztlich als unerschöpflich betrachtet haben und auch letztlich als kostenloser Beitrag zu unserem wirtschaftlichen Fortschritt. Und am Beginn des 21. Jahrhunderts stehen wir mit 7 Milliarden Menschen vor einer Herausforderung, die so noch nie da gewesen ist, dass nämlich es planetarische Grenzen gibt und wir müssen unsere Wirtschaftssysteme neu erfinden.
Diesen weiteren Bogen werden wir nachher noch machen, noch weiter ausführen. Ich möchte noch einen Moment in Kenia bleiben. Da gibt es sowas wie eine grüne Energiepolitik, habe ich gelesen, die auch mit angestoßen wird von der UNEP, von Ihrer Organisation. Was wird da gemacht?
Wissen Sie, wir haben inzwischen eine 40-jährige Geschichte. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen war ja die erste UNO-Organisation, die überhaupt in einem Entwicklungsland ihre Zentrale etabliert hat. Das heißt, wir haben über 40 Jahre den Entwicklungsweg Kenias begleitet und eine Konsequenz davon ist auch die Energiepolitik dieses Landes, nämlich seit 4-5 Jahren gibt es eine grüne Energiepolitik mit einem Einspeisungstarif und dadurch ist es möglich geworden, dass Kenia heute seine geothermische Energie nutzt, die größte Windfarm auf dem Kontinent im Augenblick auch dabei ist zu bauen und damit in den nächsten 5 Jahren seine Energieversorgung verdoppeln wird, ohne ein zusätzliches Kilogramm CO2 zu emittieren. Das ist das Ziel der kenianischen Energiepolitik.
Aber die Tatsache ist auch, dass im Moment sehr viele Generatoren laufen, die benzinbetrieben sind, dass die meiste Energie von daher kommt.
Ja, aber ich glaube, man muss immer noch verstehen, dass 80% der Bevölkerung in Kenia keinen Zugang zur Stromversorgung heute hat. Das heißt, weniger als ein Fünftel der Menschen sind wirklich mit Energie versorgt. Und wir haben inzwischen bereits schon in vielen kenianischen Städten, zum Beispiel bei der Wasserheizung für Häuser und Gebäude, Solaranlagen. Wir haben große, zum Beispiel die Zentrale von UNEP selber in Kenia, wird durch eine Photovoltaikanlage mit ihrem Strom versorgt. Das heißt, die Technologie kann heute auch in Afrika bereits erfolgreich eingesetzt werden. Und gerade Kenia muss man zugutehalten, dass sie durch ihre Energiepolitik ein Zeichen gesetzt haben. Denn in vielen anderen Ländern geht die Entwicklung letztlich immer noch in die Richtung des 20. Jahrhunderts, fossile Brennstoffe. Und hier sage ich auch oft, die Welt muss verstehen, dass in Afrika heute auch 1 Milliarde Menschen fast leben. Und wir reden immer über China. Aber in den nächsten 20, 30 Jahren wird dieser Kontinent seine Stromversorgung mit neuer Infrastruktur regeln. Und wenn wir es nicht schaffen, den Übergang zu Erneuerbaren auch mit internationaler Unterstützung, Finanz und Technologie zu ermöglichen, dann werden wir ein weiteres China des 20. Jahrhunderts sozusagen bei Emissionen und Stromversorgung haben.
Also diese Solaranlagen oder auch Windkraftwerke oder Geothermie in Kenia, können die denn auch nur annähernd zu Marktpreisen operieren oder sind die einfach sehr stark subventioniert?
Also die Geothermie ist inzwischen kurz davor, dass sie wirklich mit den fossilen Brennstoffen konkurrieren kann. Windenergie hat noch ein gewisses Element der Subvention und gerade da müsste auch die internationale Klimafinanzierung mit einsteigen, denn wir bitten ja und erwarten ja auch von Entwicklungsländern, dass sie Teil der Lösung sind. Und gerade hier können wir den Übergang von traditionellen Energieformen und Infrastruktur zu Erneuerbaren ermöglichen und vor allem auch mit einem Preis, der es diesen Ländern erlaubt, in Zukunft mit einer ganz anderen Energieversorgungsmatrix zu arbeiten. Solar ist natürlich immer noch ein bisschen teurer, aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wir werden in 8 Jahren unsere Anlage auf der Zentrale von UNEP abbezahlt haben und haben dann 13 Jahre lang Strom umsonst. Also auch da rechnet es sich bereits betriebswirtschaftlich.
Aber es ist eine Luxuslösung. Ich meine, Realität in Kenia, in Nairobi, sind die Generatoren, die stinken und die Benzin verbrennen.
Erst einmal, Generatoren werden eingesetzt von denen, die sich leisten können, weil die Stromversorgung oft unterbrochen wird.
Das sind nur wenige.
Das sind nur wenige. Und gerade da sind wir auch bei einem Thema wie zum Beispiel der Subvention von Diesel und fossilen Brennstoffen. Wir argumentieren oft mit der Armut, dass wir diese Subventionen von fast 600 Milliarden Dollar pro Jahr, die wir weltweit dafür nutzen, den Verbrauch von fossilen Brennstoffen billiger zu machen, im Namen der Armut einsetzen. Aber das Gegenteil ist der Fall. 80% dieser Subventionen kommen einer Minderheit zugute, die großen Fahrzeuge fahren, die großen Gebäude haben. Aber ich möchte das Bild von Kenia nicht mit den Generatoren stehen lassen, denn gerade dieses Land verdient eine Aufmerksamkeit auch dafür, dass es eben eine grüne Energiepolitik umsetzt. Und die Generatoren sind sozusagen eine Behelfslösung, vor allem auch in einem Land, wo wir oft durch zum Beispiel Klimawandel inzwischen erleben, dass ja die Versorgung, die ja mit 40% durch Wasserkraftwerke heute betrieben wird, nicht mehr in der Form machbar ist, weil die Trockenheitsperioden immer intensiver werden und damit auch die Wasserkraft nicht mehr zur Verfügung steht.
bleibe ein bisschen bei den Generatoren, um Ihnen ein bisschen auch entgegenzuhalten. Es gibt ja noch ein zweites Projekt, und das ist ganz ähnlich strukturiert, sehe ich, denke ich, die Aufforstung, die Sie betreiben, einen Mauforest, wenn ich das richtig ausspreche, ein zentraler Wasserspeicher, da werden Bäume wieder angepflanzt, wieder eben aufgeforstet, und der Alltag ist Holzkohle, die verbrannt wird.
Erst einmal, der Markt ist natürlich da, die Nachfrage für Energie und gerade mit solchen Biokraftstoffen, also mit fossilen Brennkraftstoffen wie auch zum Beispiel Holzkohle, ist erst einmal die Notwendigkeit des Alltags. Und den Preis dafür hat Kenia gezahlt. Die Forstfläche des Landes ist heute auf weniger als 2% geschrumpft. Und gerade deswegen hat die Regierung auch hier wieder vor 3 Jahren ein Programm initiiert, das sich mit den sogenannten Water Towers befasst. Das sind die Hügel- und Bergregionen, die die Wassereinzugsgebiete sind. Dort sind die letzten einheimischen Forstgebiete, die auch den ganzen, die Wasserversorgung des Landes zu einem großen Teil sicherstellen. Und auch hier hat das Land begonnen mit einer neuen Verwaltungsregulierung und auch neuen Institutionen, erst einmal den Erhalt dieser Water Towers zu sichern und zweitens eine Aufforstungspolitik einzuführen. Kenia hat vor 2 Jahren eine neue Verfassung verabschiedet und es ist eines der wenigen Länder der Welt, in der ein Artikel der Verfassung besagt, dass die Forstfläche des Landes in Zukunft auf 10% hochgefahren werden muss. Auch hier wieder ein Pionieransatz eines Landes auf dem afrikanischen Kontinent.
Aber es ist noch Pionier. Also eben die Holzkohlebrenner sind natürlich der Alltag.
Das ist der Alltag, aber natürlich, Menschen brauchen Holzkohle im Augenblick, weil keine alternativen Energieformen vorhanden sind. Und auch hier müssen wir immer wieder berücksichtigen, in einem Land, in dem über 3/4 der Bevölkerung keinen Zugang zur Stromversorgung hat, es gibt keine Infrastruktur, sind auch gerade die erneuerbaren Energieformen wieder eine Möglichkeit, dezentral die Energieversorgung, die Stromversorgung in Dörfern, in den ländlichen Regionen aufzubauen. Ein weiterer Grund, warum Erneuerbare in Afrika nicht ein Luxus sind, sondern im Grunde die Abkürzung zur Energieversorgung aller.
Und diese Ansätze, die es da gibt, das denken Sie, wird die Zukunft sein, in die nicht nur Kenia, sondern ganz Afrika gehen muss?
Sehen Sie, wir haben letztes Jahr den großen Rio-Gipfel gehabt in Rio de Janeiro, Rio+20. Aus Sicht vieler ein Misserfolg, aber er ist auch ein Spiegel unserer Zeit gewesen. Wir ringen in einer Finanz- und ökonomischen Krise auch in den Ländern Europas damit, Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Dieser Gipfel war sicherlich zu einem Zeitpunkt, fand er statt, in dem die Welt nicht bereit war zu großen Schritten. Aber trotzdem, was wir in Rio gesehen haben, ist ein afrikanischer Kontinent, der sich mit dem Begriff der grünen Ökonomie identifiziert. Und wir sehen bereits heute von Südafrika über Gabon bis Äthiopien, Kenia, Senegal, viele der Regierungsoberhäupter haben das Thema des Übergangs hin zu einer grünen Ökonomie, auch der Begriff des Naturkapitals, der ökologischen Infrastruktur. Das sind Konzepte, die bis vor wenigen Jahren noch letztlich mehr Themen der internationalen Gemeinschaft waren. Sie werden heute afrikanisiert, sie werden in die nationale Entwicklungspolitik aufgenommen. Und von daher habe ich sehr große Hoffnung, dass wir in den nächsten Jahren große Veränderungen auf dem afrikanischen Kontinent erleben werden.
Ich halte noch einmal dagegen. Wenn der Achim Steiner dann in Nairobi in einer Rußwolke aus einem 50-jährigen Lastwagen steckt und fast nichts mehr sieht, dann denkt er, ganz so weit sind wir noch nicht.
Natürlich, aber
das nehmen Sie gelassen dann?
Ich nehme es nicht gelassen, aber ich halte mich mehr an die Dinge, die Veränderung versprechen, als die sozusagen Überbleibsel einer letztlich 20. Jahrhundert Entwicklungspolitik sind.
Der Gedanke, das geht einfach nicht schnell genug. Wie häufig haben Sie den?
Aber der trifft genauso auf die Industrieländer zu, wie auch auf die afrikanischen Länder. Es ist ja heute fast ein Missverständnis, dass die Entwicklungsländer sich nicht bemühen, mit diesen Nachhaltigkeitsthemen umzugehen. Diese Länder haben die doppelte Herausforderung, immer noch Armut, grundsätzliche Infrastrukturinvestitionen zu leisten, während ja die reiche Welt bereits ihre gesamte Infrastruktur hat und sich schwer tut, selbst die CO2-Emissionen runterzufahren. Also hier ist auch manchmal ein Widerspruch in der Bewertung und zumindest der Optik derer, die verurteilen oder beurteilen, ein wichtiger Faktor. Ich sehe die Möglichkeiten in vielen Entwicklungsländern heute, eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik umzusetzen, als vielversprechender, als wir es vielleicht manchmal in einigen der Industrieländer sehen, die natürlich auch mit einer Infrastruktur heute leben müssen, die erst einmal völlig neu ausgerichtet werden muss. In Afrika wird die Energieversorgung der nächsten 50 Jahre erst in den nächsten 15 Jahren gebaut. Das ist unsere Möglichkeit und gerade da setzt das Umweltprogramm der Vereinten Nationen auch an.
Klar, ich wollte an Ihrem Wohnort einsetzen, um das praktisch auch zu sehen, was dort geschieht. Jetzt wechseln wir aber tatsächlich in die Industrieländer, die Schweiz. Wo steht die? Da war früher immer vorbildhaft Umweltanliegen hoch angesehen, hoch realisiert. Diese Vorbildrolle, hat die Schweiz aus Ihrer Sicht noch?
Ich glaube, die Schweiz ist heute immer noch ein Land, das große Anerkennung dafür bekommt, dass es letztlich den Entwicklungsbegriff in einer sehr eigenen Art angegangen ist. Das heißt, die dezentrale Entwicklung, die Herausforderung, wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen in einem mit Ressourcen relativ armen Land. Die Schweiz ist ja nicht ein Rohstoffexporteur in dem Sinne. Und ich glaube, die Bewunderung dafür ist immer noch sehr stark, wenn man heute in die Schweiz kommt. Was vielleicht etwas sich verändert hat, ist, dass die Schweiz lange Zeit Vorreiter war. Und heute erleben wir viele Entwicklungen auch in anderen Ländern, wo diese Vorreiterrolle, das heißt das Land, das am weitesten vorangegangen ist, vielleicht nicht mehr so einfach zu behaupten ist. Und das hat auch damit zu tun, dass natürlich auch in der Schweiz inzwischen grundlegende Veränderungen notwendig sind, die einerseits wirtschaftlich machbar sein müssen, andererseits auch politisch mitgetragen werden. Und die Schweiz selber eingefügt ist in ein weltwirtschaftliches Geflecht, das es nicht immer einfach macht, sozusagen Alleingänge zu tätigen. Aber ich würde noch einmal hervorheben, ich glaube, die Schweiz hat nicht ihr Renommee verloren und ich glaube, sie ist immer noch für viele Länder ein Sinnbild dafür, wie man Entwicklung gestalten kann in einem sozialen und ökologischen Kontext. Aber natürlich, was ist die nächste Generation der Erneuerung? Wo wird die Schweiz zum Beispiel ihre Akzente setzen bei der Energiepolitik, bei der Transportpolitik und auch bei der Entwicklung der Landwirtschaft zum Beispiel?
Also da würden Sie sich fragen, schafft es die Schweiz tatsächlich, diese Energiewende zu machen?
Ich glaube, sie wird es schaffen, aber genauso wie ich im Augenblick auch in Deutschland verfolge und ein wenig bedauere, wie eine Energiewende, die letztlich eine Investition ist in die nächsten 30, 40 Jahre, zum Teil in der Tagespolitik zerredet wird. Wir müssen die Rahmenindikatoren, die volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich, auch im Sinne einer Energiesicherheit, die Leistungsfähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, einer Volkswirtschaft bestimmen werden auf ein, zwei Generationen hinaus, nicht nur im Anblick und im Angesicht eines Wahltermins zu betreiben. Und gerade hier, glaube ich, haben die Schweiz und auch die Bundesrepublik Deutschland, Länder wie Dänemark, eine enorme Vorbildfunktion. Und den Mut zu haben, über Nationen und auch eine Legislaturperiode hinaus zu investieren, wird letztlich der Maßstab dafür sein, welche Länder in dieser neuen Welt des 21. Jahrhunderts von Energie- und Ressourcenknappheit, von planetarischen Grenzen, eine erfolgreiche Volkswirtschaft sein wird. Und das erfordert Mut und auch Vision und eine gewisse Standhaftigkeit. Denn natürlich, die Tagespolitik lässt sich sehr schnell manipulieren und auch nutzen dafür, dass man dieser Vorreiterrolle erst einmal ein paar Knüppel in den Weg schmeißt.
Eben, und wenn man sieht, das sind zwei Länder, Deutschland und die Schweiz, die diese Energiewende nach Fukushima tatsächlich angegangen sind, da muss man eigentlich sagen, oder ich frage Sie das, Achim Steiner, ist es nicht auch ernüchternd, nur zwei Länder, eine große Katastrophe, fast ein atomarer Gau, und nur zwei Länder sind dann bereit, daraus Konsequenzen zu ziehen?
Wenn man es nur jetzt an der zukünftigen Nutzung der Kernenergie festmacht, dann sind es weniger Länder. Wenn man aber den Übergang hin zu einer letztlich auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz ausgerichteten wirtschaftlichen Entwicklung betrachtet, dann haben wir viel mehr Länder. Wir dürfen nicht vergessen, die skandinavischen Länder. Dänemark ist heute schon ein kleineres Land, aber trotzdem mit seiner Energieversorgung weit voraus. Aber wir sehen auch in vielen anderen Ländern, ob das nun Südafrika ist, ob das China ist. China ist in weniger als einem Jahrzehnt nicht nur zum größten Produzenten von Windkraft geworden, sondern auch zu einem großen Exporteur von Solartechnologie und Windkraftenergie. Dass wir in der Welthandelsdynamik nun China dafür bestrafen, dass sie sozusagen billige Solartechnologie auf den Weltmarkt bringen, die es uns wiederum ermöglicht und vielen anderen Ländern mit viel niedrigeren Kosten in die Photovoltaik zu investieren, gehört mit zu einer der interessanten Fragen, die in der Welthandelspolitik auch bearbeitet werden müssen. Aber ich glaube, es ist ein viel größerer Trend im Gange und vielleicht viele Ihrer Zuhörer wissen nicht, dass wir bereits seit 2-3 Jahren in der Gesamtinvestition des Energiesektors bei den Erneuerbaren Rekorde haben, die die Gesamtinvestition in Öl, Kohle und Gas übertreffen. Über 260 Milliarden Dollar wurden letztes Jahr in erneuerbare Technologien investiert. Das heißt, die Energieversorgung ist bereits im Wandel und viele Länder unterschätzen, wie schnell dieser Wandel vor allem auch in den schnell wachsenden Ökonomien Asiens, Afrikas und Lateinamerikas stattfinden. Also hier ist vielleicht auch manchmal in Europa die Wahrnehmung eine etwas verzerrte. Es geschieht viel mehr außerhalb unseres Wahrnehmungshorizonts, als viele vielleicht akzeptieren im Augenblick.
Gut, aber Ihre Wahrnehmung ist auch die des halbvollen Glases. Also Sie sehen überall das Gute, das Positive, die Holzkohlenverbrennerei oder den Generator, das ist für Sie Vergangenheit, Sie wollen in die Zukunft blicken.
Wissen Sie, Umweltpolitik war über viele Jahrzehnte hinaus erst einmal damit befasst, sozusagen den Menschen überhaupt die Augen zu öffnen dafür, was schiefgelaufen ist, was der Preis einer Entwicklung ist, die nicht versteht, dass Natur nicht nur belastet und ausgenutzt werden kann, wie ein Bergwerk sozusagen. Aber die Umweltpolitik des 21. Jahrhunderts ist letztlich eine Politik, ein Beitrag zur Politik, der es uns ermöglicht, überhaupt wirtschaftlichen Fortschritt und Entwicklung weiterhin erreichen zu können. Deswegen ist mein Blick nicht sozusagen das eine zu verleugnen. Natürlich, wir publizieren fast jede Woche Berichte, die der Welt vor Augen halten, was sozusagen die Kosten des Entwicklungs- und Wirtschaftsmodells des 20. Jahrhunderts sind.
Sie sind der oberste Mahner, den es überhaupt gibt.
Ja, aber man darf nicht nur mahnen, und vor allem sehe ich die Aufgabe einer Umweltorganisation der Vereinten Nationen nicht darin, permanent nur zu verurteilen, sondern wir sind heute in der Lage, aufgrund der wissenschaftlichen Kenntnisse, die wir haben, und auch der entwicklungs- und ökonomischen Modelle, die wir in der ganzen Welt verfolgen, den Menschen den Mut für die Zukunft zu geben. Denn das ist ja ein Problem. Die Übergänge heute finden zum Teil nicht statt, weil man den Menschen immer wieder Angst macht, es ist nicht möglich. Investitionen in eine Energiewende, Verlust von Arbeitsplätzen, Verlust von Wettbewerbsfähigkeit. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und deswegen würde ich auch jedem Ihrer Zuhörer dazu ermutigen, einmal die Fakten der letzten 20 Jahre zu betrachten. So oft wurde gesagt, dass Umweltpolitik und Regularien und Gesetze die Wirtschaft behindern. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben Energieeffizienz gefördert. Wir haben die Kosten verringert, die sozusagen der Gesellschaft entstehen und vor allem den nachfolgenden Generationen aufzuräumen, manchmal mit Milliarden. Schauen Sie die Kosten, die wir im Moment mit Nuklearabfällen haben. Dort werden Gelder heute investiert, die damals überhaupt nicht in die Rechnung kam. Uns wurde vermittelt in den 60er Jahren, dass Nuklearstrom zu billig sein wird, um es überhaupt mit einer Rechnung zu belegen. Und das Gegenteil ist der Fall. Also hier müssen wir mit Fakten arbeiten. Und die Fakten, die heute auf dem Tisch liegen, belegen eindeutig die Grenzen des Modells von gestern und die Möglichkeiten für eine Wirtschaft von morgen mit dem Akzent auf Nachhaltigkeit erfolgreich zu sein, auch als einen Weg für eine Wirtschaft, ob es jetzt die Schweiz ist, ob es China ist oder ein Land wie Brasilien.
Sie haben mal gesagt, es ist eine Sisyphus-Arbeit, die Sie machen. Es braucht eine Portion Sturheit auch. Sind Sie sturer geworden jetzt im Verlauf der letzten 7 Jahre, die Sie dieses Amt ausführen?
Überzeugter. Ich glaube, Sturheit ist ein Luxus, den man sich vielleicht im Privaten leisten kann. Aber als jemand, der letztlich mit Glaubwürdigkeit Menschen vermitteln muss, dass ihre Zukunft, ob das nun das Einkommen ist, mit dem man seine Kinder durch das Bildungssystem bringen kann. Denn in vielen Ländern der Welt haben wir nicht ein öffentliches Bildungssystem, das umsonst vorhanden ist, sondern die Menschen müssen Geld verdienen, um zu überleben. Sie müssen die Sicherheit haben, dass sie Arbeitsplätze haben. Und meine Aufgabe ist es, aufgrund von wirklich konkreten Beispielen weltweit nachvollziehbar Menschen zu vermitteln, dass der Übergang hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft, dieser Green Economy, nicht eine Illusion ist, sondern eine Voraussetzung dafür, dass unsere Kinder überhaupt Arbeitsplätze haben. Viele vergessen, dass die Wirtschaft, die wir heute haben, dazu geführt haben, dass wir in Europa wieder ein Massenarbeitslosigkeitsproblem haben. Ein Land wie Spanien, fast 50% der jungen Bevölkerung ohne Arbeitsplätze. Das ist keine Erfolgsbilanz. Und gerade in diesen Bereichen, die wir hervorheben, nachhaltigere Landwirtschaft, nachhaltiges Transportwesen, die Energiewende, Millionen von Arbeitsplätzen können dort geschaffen werden. Und das ist letztlich die Diskussion, die wir alle öffentlich führen müssen. Und ich führe sie mit voller Überzeugung.
Klar, diese wirtschaftlichen Konsequenzen im Moment in Europa, die sind schwerwiegend. Trotzdem noch die Frage, Sie sind ja ein Mahner, einer, der vor diesem Klimawandel mahnt, der die grüne Ökonomie herbeiredet, sage ich jetzt mal. Hat man da nicht manchmal auch übertrieben? Es ist gerade ein neues Buch auch herausgekommen, die Klimafalle, das sagt, man hat übertrieben in der Tonalität, die Glaubwürdigkeit dieser Anliegen hat darunter gelitten. Einverstanden?
Nein, absolut nicht. Und ich würde vielleicht Ihren Zuhörern raten, noch einige Monate zu warten, dann wird der Weltklimarat seinen nächsten Zyklus von Berichten vorlegen. Und ich kann Ihnen schon jetzt sagen, dass all das, was der Weltklimarat noch vor 5, 6, 7 Jahren oder sogar schon vor 10 Jahren als Szenarien entwickelt hat, leider von der Realität überholt
wird. Also nichts übertrieben?
Es ist nichts übertrieben. Was wir natürlich lernen, und das muss auch die Öffentlichkeit wahrnehmen, Wissenschaft hat nicht das absolute Wissen. Wenn wir ein planetarisches System wie unseren Planeten verstehen wollen, dann fehlt uns zum Teil immer noch Elemente davon. Aber das, was wir heute schon voraussagen können, ist eindeutig ein Warnsignal, dass die Zeit uns davonläuft und die Fähigkeit ist, unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert schneller zu handeln, immer noch der Realität hinterherhängt. Darin liegt die Herausforderung unserer Zeit.
Und wenn Sie mal gesagt haben, wenn die Menschheit nicht grün wird, sieht's düster aus, dann gilt das immer noch.
Die Farbe kann sich jeder selber wählen, aber in dem Sinnbild des Grünen ist letztlich ein Verhältnis von Mensch zu Natur, das die Voraussetzung hat, im Gleichgewicht miteinander zu leben. Denn darin liegt die Zukunft der Menschheit und auch dieses Planeten.
Achim Steiner, besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen. Tagesgespräch mit Achim Steiner. Als Direktor des UNO-Umweltprogramms UNEP ist er der Weltumweltschützer.